Expectations.
Plant und unplant kinderfrei.
Ja, hallo zur neuen Staffel Expectations. Das hier ist die 42. Folge und der Start von der 5. Staffel. Wir sind Rahel, 39, plant kinderfrei.
Und Katrin, 45, unplant kinderfrei. Wir hoffen natürlich, dass ihr bis jetzt gut ins 2025 gestartet seid und dass es euch gut geht. Zum Start möchten wir gerne einfach mal Merci sagen. Merci viel, viel mal, liebe Community, liebe Zuhörerinnen. Erstens für die grosszügigen Weihnachtsgeschenke in Form von finanzieller Unterstützung. Wir sind ein unabhängiger Podcast und wir machen alles von A bis Z selber mit sehr viel Herzblut und Freizeit. Das bedeutet uns wirklich extrem viel, dass ihr uns so gut unterstützt.
Und auch noch ein zweites Merci hinten nachher, und zwar Merci für all die 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast. Das ist super, wir sind mega happy und stolz darauf, dass wir da ein 5,0 5-Sterne-Rating haben. Merci, merci, merci für eure Bewertungen. Wir freuen uns auch sehr, jetzt euch in den nächsten Wochen neue Folgen zu bringen. Im Vorfeld haben wir bereits schon viele spannende Interviews aufgenommen und auch noch weitere werden folgen. Wir freuen uns auf weitere tolle Gäste. Bevor wir aber heute ins heutige Thema eintauchen und mit unserer Gästin reden, müssen wir jetzt doch noch den Elefant im Raum erwähnen, thematisieren. Und zwar Katrin, wie geht es dir aktuell in Washington? Wie ist die Stimmung, nachdem der Trump wieder im Amt ist?
Ja, grosser Seufzer. Ja, es ist schon recht schräg und es fühlt sich mittlerweile für mich manchmal fast ein bisschen dystopisch an. Also es ist ja vor knapp 2 Wochen ist die Inauguration gewesen und am Sonntag davor bin ich in die Stadt gegangen, ins Museum gegangen, das ganze Areal rund ums Kapitol war wirklich breitflächig abgesperrt. Das war eigentlich schon länger. Und was aber schräg war, ist, es hat mega viele Trump-Supporter in der Stadt gehabt. Das ist sonst nicht der Fall. Man erkennt sie sehr gut, weil die meisten davon irgendeinen Hut oder eine Kappe oder einen Pulli anhaben, wo irgendwie Trump oder «Make America Great Again» draufsteht. Und das hat mich irgendwie... Ich habe es in dem Moment irgendwie überhaupt nicht erwartet, dass das so viele sind und auch im Museum so viele von diesen Leuten gewesen sind. Das ist, ja, hat mich irgendwie recht beeindruckt auf eine nicht besonders coole Art.
Es ist so und visuell so deutlich geworden, oder?
Ja, dass es ist wirklich
existieren,
visuell.
Die
ja,
Wähler.
Genau. Und man hat es so richtig gespürt, das war eine andere Stimmung dann. Und ja, die Entwicklungen im Moment machen mir ehrlich gesagt schon recht Angst. Das sind so die Männer, die so die erzkonservativen Werte von Männlichkeit vertreten. Sie treten Menschenrechte meiner Meinung nach mit den Füßen. Das sind so Bros, die sich auf die Schultern klopfen gegenseitig und die Haltung vertreten, dass ja, auch Menschen, die kein Kind haben, nichts zur Zukunft der Gesellschaft und der Welt beitragen, finde ich sehr, sehr dramatisch.
Ja.
Und dann die brachialen und konservativen Ideen, dass eben ein Mann nur ein richtiger Mann ist, wenn er Kraft, Macht, Geld und Wut kann anwenden, dass das irgendwie so einen mega Aufschwung findet, durch das, dass die Typen zuoberst das halt ja, gut heissen. Das ist richtig verstörend. Und ich finde, so, als Frau ist es für mich im Moment wichtiger denn je, feministische Werte zu vertreten. Also Gleichstellung von Frau und Mann. Und ich finde es auch mega wichtig im Moment, dass wir der jüngeren Gesellschaft oder den Kindern in unserem Umfeld zeigen, hey, das, wo die Männer uns vorleben, das ist nicht okay, das sollte auch nicht normal sein. Meiner Meinung nach braucht es im Moment mehr denn je, so ein Zusammenfinden und ein Zusammenhalten. Und darum bin ich auch wirklich mega dankbar, dass es die Community, die kinderfreie Community gibt, wo ich mich sehr verstanden und auch aufgehoben fühle. Und ja, natürlich bin ich auch mega dankbar für meine Freundinnen, ganz egal, ob mit oder ohne Kind.
Mega schön gesagt, Katrin. Also ja, ich fühle mit dir. Mir macht das auch recht Sorgen, was da so geht, die männliche Energie. Memos. Und vor allem auch, auch die Tech-Chefs da, die in erster Reihe sitzen, das hat mir wirklich, das hätte können kotzen auf gut Deutsch gesagt. Und immer noch. Ich bin auch sehr dankbar für unsere Gemeinschaft, unsere Community, die wir hier haben, eigentlich unseren Safe Space, den wir haben. Und ja, umso wichtiger, dass wir uns zeigen und unsere Werte gegen aussen tragen, was uns wichtig ist. Und neu zu dieser Expectations-Familie, um da jetzt ein bisschen härter Cut zu machen von diesem Thema. Neu zu unserer Expectation-Familie gehört auch unser heutiger Gast, der Rebecca. Mit ihr werden wir, hat sie gerade geredet, das Gespräch mit ihr werden wir jetzt hören. Die Rebecca ist 37, sie hat kein Kind und derzeit lebt sie auch nicht in ihrer Partnerschaft, also hat keinen Partner. Zwei Sachen, die sie selber eigentlich nicht stört oder als Makel anschaut.
Genau, ganz im Gegenteil. Sie hat in den vergangenen Jahren hat sie sich intensiv mit sich selber auseinandergesetzt und strebt keine Beziehung an, nur um nicht allein zu sein.
Alleine fühlt sich Rebecca nicht. Sie hält das ganz gut mit sich selber aus, aber es gibt doch Sachen, die sie findet, die sie als Frau alleine nicht so einfach macht oder nicht, scheinbar nicht machen sollte, gerade so beim Reisen.
Und Rebecca erzählt uns jetzt, was sie von den Verkupplungsversuchen von ihren Freunden hält, wo sie beim Alleinreisen an ihre Grenzen stößt und was es mit dem Mutglas auf sich hat.
Ja, hallo Rebecca, herzlich willkommen bei uns bei Expectations.
Hallo Rahel, hallo Katrin, danke vielmals, dass ich heute auf der Wiese bin.
Hoi Rebecca, schön bist du bei uns heute.
Danke vielmals.
Ja, Rebecca, ich muss zum Anfang gerade gestehen. Ich gehöre zu dieser Sorte Mensch, wo Singles allenfalls nicht so gern haben. Und zwar, weil ich meine Single-Freunde etwa die mal frage, wie es denn so an Liebesfront aussieht. Mein Partner findet das recht doof. Er lässt mich das immer wissen, dass ich jetzt das wieder gemacht habe. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es interessiert mich auch wirklich. Also ich bin echt interessiert an diesen Leuten und darum frage ich das auch. Und gleichzeitig, wie fest nervt dich das, die Fragerei nach dem Beziehungsstatus?
Bei mir kommt es immer ein bisschen darauf an, man spürt ja oft Intention hinter dieser Frage. Und meistens schwingt ja auch noch so ein bisschen, eine gewisse Stimmung mit dieser Frage. Und grundsätzlich, wenn jemand, eben, wie du jetzt sagst, einfach Interesse hat an meinem Beziehungsstatus oder was ich so mache im Leben, dann habe ich eigentlich überhaupt kein Problem mit dieser Frage. Wenn aber so ein bisschen eben das mitschwingt, so ein bisschen das, was du bist Single, dann merke ich schon auch, wenn ich so ein bisschen triggert wird, weil ich natürlich die Zwischentöne ganz genau spüre und mitbekomme. Und dann, ja, dann antworte ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders einmal. Aber im Grundsatz finde ich das überhaupt kein Problem.
Es kommt ja auch darauf an, wer das die Frage stellt. Wenn es jetzt irgendwie im beruflichen Umfeld ist, dann kommt es so ein bisschen aus dem Nichts und geht eigentlich an niemand etwas an, oder?
Genau,
Was
also ich kann mich noch
antwortest du denn?
ja, also ich kann mich noch erinnern, ich bin mal von einem alten Mann im Zug angesprochen worden. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, wie herzig, oder? Man unterhält sich mal wieder. Und dann ist so die Frage gekommen, und die kommt meistens mit einem Stirnrunzeln und so einem leicht fragenden Blick. Ja, aber wieso denn? Und die erste Frage, bist du Single oder nicht, finde ich überhaupt nicht schlimm. Eher, was dann danach manchmal kommt. Und von dem her, ja, die erste Frage finde ich völlig okay. Und dann sage ich, ja, ich bin Single. Ich werde das ja mein Trauma treffen. Also ich gehe eher ein bisschen mit Humor damit um, wie jetzt irgendwie angegriffen oder beleidigt oder in die Richtung. Also in erster Linie schwingt bei mir nichts mit, weil ich persönlich kein Problem damit habe. Aber eben wenn es dann nachher vom Gegenüber in eine oder andere Richtung geht, dann entscheide ich immer spontan nach auch ein bisschen ja, Sympathie.
Du bist anscheinend seit 3 Jahren Single.
Genau, ja.
Genau. Gibt es also einen Moment, wenn dir irgendwie vielleicht gerade mehrere Leute die Frage gestellt haben, warum bist denn du noch Single, dass du irgendwie mal an dir selber zweifelst oder so, oder dass irgendetwas mit dir in die Ordnung wäre?
Ich habe mir, seit ich Rahel kennengelernt habe und wir auch schon ein paar Mal darüber geredet haben, mir wirklich Gedanken gemacht. Weil in erster Linie habe ich überhaupt kein Problem damit. Irgendwie. Ich bin fein mit mir. Ich verbringe viel Zeit alleine, ja. Und gerade für Ausflüge oder Ferien oder so würde man sich jemanden an seiner Seite wünschen. Aber lustigerweise habe ich gestern Abend mit der Kollegin darüber geredet, wie es dann auch ist, jemanden wieder in seine eigenen vier Wände zu haben. Und da habe ich dann schon auch gedacht, ah, ich bin gespannt, wie ich reagiere, wenn wieder jemand den WC-Deckel da oben lässt. Wo ja so ein Klassiker ist, wo ich einfach denke, das geht gar nicht. Ja, deswegen, ich bin wirklich, jetzt auch in den letzten Tagen, so ein bisschen der Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir die Frage mehrmals gestellt und habe wirklich mit einem Grinsen gedacht, oh, ich bin so gespannt, wie ich werde reagieren werde, wenn es erstmal wieder ein Mann auch in meinem Bett schläft und ich nicht mehr mein Riesenbett für mich alleine habe. Am Morgen er seine Routine hat, ich, und irgendwie dann nicht zusammenpasst. Und also, ja, es wird auf jeden Fall spannend, aber ich bin eher eigentlich neugierig, wie jetzt unter Druck gesetzt oder so, weil ich halt ja wirklich der Meinung bin, bevor ich eine Beziehung eingehe, einfach, dass jemand da ist, bin ich lieber alleine.
Ich finde es so
Ja.
spannend, dass du sagst, aber dass du für dich hast ja mit dem kein Problem. Es ist mehr so das Aussen, wo das irgendwie komisch findet und das deckt sich. Also mit dem, ich lese aktuell vor Katja Kullmann, die singuläre Frau, sehr zu empfehlen. Sehr auch lustig auch zum Lesen, auch als wenn man jetzt vielleicht nicht Single ist aktuell. Also ist sehr empfehlenswert. Und dass sie auch sagt, ja, für sie ist eigentlich, es ist ja okay mit dem. Es ist mehr das andere, aber irgendwie das immer ihre überstülpen, als wäre jetzt das irgendwie nur eine Phase oder irgendwie, sie ist immer auf dem Weg zu wieder einem Partner und dass sie da sich nicht muss okay fühlen damit. Das ist, ja, ist eigentlich schon spannend, dass wir durch das Reden darüber irgendwie erst jetzt bei dir der Prozess so dran gehen ist, habe ich mit dem überhaupt ein Problem, zweifle überhaupt an mir? Und durch das fängst du vielleicht sogar erst dran an zu zweifeln, irgendwie, ob etwas da muss dran sein. Also, ja.
Ja, also ich glaube, es ist schon so ein paar Sekunden jedes Mal, wenn jemand sagt, ja, wieso denn? Und du merkst ganz genau, eigentlich sagt er, du siehst ja nicht aus, als wärst du überfahren worden. Da sind die Arme am richtigen Ort, auch genau. Also dann muss etwas mit dem Charakter nicht stimmen. Und dadurch, dass ich glaube, die letzten paar Jahre viel Zeit eigentlich in meine Entwicklung gesteckt habe und mich viel mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, kann ich aber inzwischen sagen, nein, ich bin völlig in Ahnung. Es hat vielleicht Situationen gegeben oder das Leben hat nicht so wollen, dass jetzt das bei mir so gelaufen ist. Aber grundsätzlich kann ich mit gutem Gewissen und aus vollem Herzen sagen, nein, ich bin ein netter, lässiger Mensch mit guten Werten. Und es ist nicht so, dass ich jetzt ein Psycho bin oder super kompliziert oder all das, was man halt da rein interpretiert, sondern es ist einfach, es hat das Leben noch nicht so ergeben.
Oder? Ist ja auch völlig in Ordnung. Also für deine Freunde in deinem Umfeld gibt es viel, wo dich amigs
Leider nicht. Ich hab's der Rahel schon im
Aufruf.
Vorgespräch gesagt, leider nicht. Ich muss sagen, mein Umfeld ist auch sehr geschrumpft. Je mehr, dass man zu sich selber kommt, je mehr, ja, sagen wir, gehen auch Kontakte ein bisschen verloren. Dazu kommt eben, dass viele einen anderen Weg eingeschlagen haben, in dem Sinne Familie, verheiratete Kind. Dass da natürlich auch der Alltag ein bisschen auseinanderdriftet und man auch nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringt und dann eigentlich eher andere Themen bespricht. Aber ich habe gerade letztens ein paar Mal bei Kollegen gesagt, du, denke dir eigentlich an mich, wenn ihr einen lässigen Mann kennenlernt und der Single ist, das ihr könntet von mir erzählen. Und dann sind die ganz überrascht gewesen und haben gemeint, nein, nein, eigentlich nicht. Ich habe gesagt, gut, dann dürfen wir das in Zukunft machen.
Sehr
Weil
gut, sehr cool.
so lernt man sich ja, also blöd gesagt,
Ja.
über Kollegen ist es wie am einfachsten. Weil, ja, man hat so ein bisschen die gleiche Vibe irgendwie.
Es ist noch schön, dass du das sagst, weil man würde jetzt eher denken, ah, nein, es nervt mega, wenn du immer verkuppelt werden. Aber eigentlich ja, es hat eigentlich etwas. Es macht ja Sinn, dass irgendwie eben Freunde vielleicht auch wissen, wer man ja ist, was einem wichtig ist und so. Über so Koppeln und Dating und so, da werden wir später noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Jetzt zuerst ein anderes Thema, und zwar, wir haben eben lernen kennen am Living Library. Das ist ein Anlass gewesen im Rahmen der Literaturtage Zürich. Ich bin dort als lebendiges Buch gewesen, habe ich mitgemacht, man konnte mich auslehnen, also mit mir einfach schwätzen. Das war so die Idee, dass man auch mal mit Leuten redet. Und Rebecca ist mutig, an den Anlass zu kommen und hat sich zu mir angesetzt an den Tisch. Und ich habe natürlich den Titel vom Buch geplant, «Kinderfreie Frau». Und ich habe mich besinnen, du bist angeguckt und hast das erste eigentlich gesagt, ja, ich gehöre zu deinem Club. Oder so ähnlich hast du das, glaube ich, irgendwie formuliert. Genau. Darum, wie stehst du zur Kinderfrage?
Ich muss ehrlich sagen, über die Jahre, wo das Thema überhaupt im Leben irgendwo ein Teil wird, gezwungenermaßen, weil man in Kontakt geraten. Ich bin schon der Meinung gewesen, auf keinen Fall. Nein, das, was ich mitbekommen habe, möchte ich niemandem weitergeben. Ich bin aber auch schon so gewesen, dass ich gesagt habe, ah, ja, unbedingt. Ich muss aber ehrlich sagen, im Grundsatz habe ich nicht den Druck, shit, jetzt werde ich 38 das Jahr. Rein biologisch gesehen wird es immer schwieriger. Den habe ich nicht. Also nicht um jeden Preis ein Kind. Für mich ist wirklich, wenn ich Kinder in die Welt setze, dann möchte ich es auch in ein Umfeld bringen, wo sie die bestmöglichen Optionen, Möglichkeiten und ein Umfeld haben, weil ich einfach mir sehr bewusst bin, was eigentlich das Umfeld, gerade in den kleineren oder wenn sie jünger sind, eigentlich mit diesen Kinderseelen kann auch anstellen. Deswegen ist für mich einfach die oberste Priorität, wenn überhaupt Kind, dann nur mit dem passenden Partner, wo ich zumindest in dem Moment über ein paar Jahre weiss, hey, wir zwei, wir bringen alles an.
Also indirekt hast du dir vielleicht auch die Frage gestellt, ob du allein ohne Partner ein Kind würdest auf die Welt stellen, wenn du zum Schluss gekommen bist, nein, eigentlich nur mit und dann machen wir das zusammen.
Ja, es ist ein bisschen, der Gedanke ist daher gekommen, ich hatte zwei Kolleginnen aus dem Fitness und sie arbeiten beide in der Pflege, also im Spital, und sind ein bisschen näher an dem Thema dran gewesen, mit Eizellen einfrieren. Und das war ein riesiges Thema bei ihnen gewesen, in meinem Alter, und auch Singles. Und die haben dann das eigentlich angerissen und haben sich da informiert und haben das für sich planen gehabt. Und im Gespräch dann, ja, zum einen fängt man an, selber darüber nachzudenken. Es ist halt wie so eine Sicherheit, wo man sich irgendwo deponiert. Wer weiß, was Leben noch bringt. Für mich hat auch noch ein bisschen so der Gedanke mitgeschwungen, okay, jetzt soll ich mal die Eizelle einfrieren. Das mit dem Partner klappt nicht. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben, das ich vielleicht in meinem aktuellen, im Hier und Jetzt hätte können brauchen. Und irgendwie bin ich auch noch unsicher, wann ich zu dem Thema denke, sehr spät Eltern werden. Ich möchte da nicht irgendwie Stellung beziehen, dass ich finde, ey, nach 30 musst du gar nicht mehr probieren, weil dann bist du zu alt zum Mutter sein. Überhaupt nicht, sondern ich überlege mir mehr die Konsequenzen, oder? Wo natürlich lässig ist, wenn du mit deinem Kind kannst rumtoben kannst und nicht nur deinem Kind kannst zuschauen, wie es spielt. Und wenn die Kinder mit den Eltern zusammen können Sachen erleben und nicht die Eltern, sagen mal, wie gar nicht mehr körperlich vielleicht auch fähig sind für ein paar Sachen. Und so habe ich dann für mich entschieden, dass das nicht eine Option für mich ist, sondern dass ich wie das Leben entscheiden lasse. Wenn es denn so ist, dann ist es so. Und es kann ja auch sein, dass ich kein Kind kann bekommen. Dann hat es aber auch noch genug Kinder, wo ein schönes Zuhause suchen. Von dem her, ja, ich glaube, wenn man möchte, einem Kind ein gutes Zuhause geben, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, wie jetzt unbedingt seine eigenen Eizellen einzurühren.
Siehst du, dass der eine Druck grösser ist wie der andere? Also ist der Druck grösser, dass du Partner hast, oder ist der Druck grösser, dass du Kinder hast? Siehst du da einen Unterschied? Oder sind beide gleich doof vom Druck her?
Doof sind beide. Ja, also ich glaube, eben, Druck ist so oder so doof, weil den macht man sich ja selber. Das ist jetzt noch eine spannende Frage, weil jetzt in meinem übrig gebliebenen Umfeld, sage ich mal, die haben inzwischen ein ähnliches Denken wie ich, wo eigentlich Kind nicht das jetzt das Thema ist, solange kein Partner da ist. Ich muss sagen, ich habe aber inzwischen wirklich auch nicht mehr Kolleginnen, Freundinnen, wo jetzt so einen extremen Druck haben, im einen oder im anderen. Ich behaupte aber, also ja, ich habe auch schon Stories gehört von Frauen, die gesagt haben, hey, es ist mir jetzt egal, ich will ein Kind. Da bin ich bereit, mit einem Kollegen, mit einem schwulen Kollegen in die Kiste steigen. Ich bin bereit, von irgendeinem Mann Sperma auszusuchen. Ich ziehe das durch. Und für mich ist das immer ein bisschen befremdlich gewesen. Und jetzt vielleicht auch, sage ich, etwas Schwieriges, fast schon egoistisch. Weil ich will ein Kind, ich mache jetzt ein Kind und ich setze ein Kind in die Welt, ist irgendwo durch doch sehr egoistisch in meinen Augen. Ich hoffe dann einfach immer, dass die Frauen wie auch noch ein bisschen weitergedacht haben. Dass sie vielleicht ein lässiges Umfeld haben, wo das Kind ja, noch weitere Inputs bekommt oder Abwechslung hat im Alltag oder so. Gleichzeitig ist es aber nicht die Aussage, die ich damit mache, eine Frau alleine kann ihrem Kind nicht genug Liebe geben. Das auch wieder nicht. Also, ja, es ist einfach so ein bisschen, ich hoffe immer in dem Moment, dass die Menschen noch ein bisschen weiterdenken, wie einfach, ich will jetzt ein Kind, ich mache eins.
Ja, über das
Aber das
eigene
Gleiche denke ich
Bedürfnis
über
raus.
Menschen mit Hunden. Also, ja.
Sehr schön. Nur eine Anekdote. Ich habe kürzlich ein Gespräch mit einer Single-Freundin, die kein Kind hat. Und sie hat gemeint, sie fühle sich irgendwie wie so doppelt bestraft, sage ich jetzt mal. Also nicht ganz ernst genommen. Erstens, weil sie Single ist und zweitens, weil sie kein Kind hat. Spürst du da etwas Ähnliches oder kannst du das nachvollziehen, was sie sagt?
Ich kann es zu einem gewissen Punkt sicher nachvollziehen.
Mhm.
Weil das ist auch das, was mir manchmal ja von der Gesellschaft gespiegelt wird.
Mhm.
Ich glaube einfach, mein Glück ist wirklich, dass ich das wie nicht so an mich heranlasse, beziehungsweise mich das nicht triggert. Und ich eigentlich dann eher, also es sagt mehr über den Menschen aus, der die Aussage macht, wie über mich, wie der Mensch die Welt sieht. Weil ich glaube, wenn man nicht im Jahr 2025 gemerkt hat, dass es so viele verschiedene Optionen von Beziehungen, Leben, wie man sich das Leben gestaltet, gibt, dann hat man einfach irgendetwas noch nicht begriffen. Deswegen, ich fühle wirklich mit diesen Frauen mit, wo das Gefühl haben, shit, an mir stimmt irgendetwas nicht. Ich habe keine Beziehung, ich habe kein Kind. Wo soll das hinführen? Das Einzige, was ich schade einfach finde, und da hat meine Reise in Südafrika so auf ganz pragmatische Art und Weise mir eigentlich das ein bisschen aufgezeigt, als Single-Frau bleiben einem gewisse Sachen von Wert, so blöd wie es tönt. Also gerade jetzt in Südafrika, ich bin alleine 3, 4 Wochen nicht der Gold Coast, der Garden Route entlang gefahren mit dem Auto, und ganz oft ist die Aussage sie, nein, es ist zu gefährlich, geh dort an nicht. Ah, du bist alleine, dann mach das nicht. In Italien, wo ich auch alleine am Reisen war, bin ich in Restaurants gelaufen und die Italiener gehen einfach nicht davon aus, dass eine Frau alleine geht, geht zu Nacht essen, zu Mittag essen. Und es ist dann immer so gewesen, kommt noch jemand? Und sie haben mich auch nicht bedient, bis ich gesagt habe, Entschuldigung, darf ich bestellen? Weil es ist wie so gewesen, ja,
Da muss ich noch
der,
jemanden
wirklich,
kommen, oder?
ja, der suchende Blick, oder? Und auch mit diesen Italiener, Männern, wo ich mich unterhalten habe, die sind so, die eine hat gesagt, in Italien gibt es nicht so Frauen wie dich. Die machen das anders. Und es ist so, in so Situationen merke ich dann wieder, ah, verdammt, wenn ich jetzt einen grossen, starken Mann bei mir hätte, hätte ich diese Wanderung können machen können. Oder hätte das können machen, hätte dort können den Sonnenaufgang schauen können. Und als Frau alleine habe ich dann doch, ja, schweren Herzens dann einfach gesagt, okay, ich vertraue jetzt diesen Menschen und ich mache das nicht.
Ich war auch alleine unterwegs in Südafrika und im südlichen Afrika. Ich habe ein Jahr dort gelebt und bin am Schluss noch reisen. Bin auf Namibia, Simbabwe, Botswana, bis auf Malawi rauf und wieder zurück. Und ich habe das mit ÖV gemacht. Und
Oh,
ich habe das aber
wow.
am Schluss von meinem Aufenthalt in Südafrika gemacht. Weil mir ist auch immer wieder gesagt worden, da darfst du nicht hergehen, dort darfst du nicht durchfahren, lauf dort nicht alleine durch, nimm nichts mit, was wertvoll ist. Und mich hat das auch mit der Zeit so auch nerven, dass ich es gleich gemacht habe und einfach mal so ein bisschen versucht habe, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und ich habe vielleicht wahnsinnig Glück gehabt, aber ich habe das Gefühl, ich habe das jemanden einschätzen können, ob ich mich sicher fühle an einem Ort oder nicht. Ich war auch 3 Wochen alleine in Johannesburg unterwegs gewesen und es ist
Oh,
nie
wow.
irgendetwas passiert. Es ist auch in diesen Minibus, wo ich rumgereist bin, ich habe mich eigentlich immer sicher gefühlt. Die Frauen schauen mega cool zueinander. Also ich bin immer die einzige weiße Frau in diesen Bus gewesen. Und es ist eine mega Solidarität da gewesen. Und das Einzige, was passiert ist oder wo mir mal gestohlen wurde, ist so in einem Hostel, wo es nur weiße hat, ist mir etwas gestohlen worden,
Was für eine
was auch sehr
Pointe.
bezeichnend ist. Und ich glaube, also ja, wenn ich nicht schon ein Jahr dort gewesen wäre und langsam gewusst hätte, okay, man kann so Zeug gleich machen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Gleich finde ich es mega cool, Rebecca, dass du die Reisen gemacht hast. Also, dass du
Ja,
gleich allein
sehr.
unterwegs bist und sagst, nee, ich hocke jetzt nicht einfach meine Ferien daheim nur oder drei Däumchen, sondern ja, erweitere meinen Horizont, ich mache es, oder? Oder fällt dir das schwer, oder?
Also, ich muss ehrlich sagen, es ist jedes Mal, wenn ich jetzt auch so zurückdenke, weil eben, wie Katrin gesagt hat, also im Vorfeld haben ja alle gesagt, du gehst alleine auf Südafrika so einen Roadtrip machen. Also, ich bin schon 10 Mal tot und vergewaltigt gewesen, bevor ich überhaupt dort gewesen bin. Und ich habe auch immer wieder Sachen gemacht, wo mir nachher gesagt worden ist, was, du hast das gemacht? Bist wahnsinnig. Und es ist, wie du sagst, oder immer so ein Abschätzen und in fremden Ländern, wenn jemand sagt, es ist gefährlich, kann ich das nicht abschätzen, wie wenn
Ja,
einer sagt, du an der Langstrasse, Zürich ist gefährlich, dann weiss ich, das ist nicht gefährlich. Das ist nie im Leben gefährlich. Und auch in Italien habe ich viel, ist mir viel näher, oder, wo ich kann abschätzen kann, wie gefährlich ist jetzt gefährlich. In Südafrika natürlich nur 3, 4 Wochen habe ich das Gefühl noch nicht gehabt. Aber während dem Planen habe ich wie so irgendwie so Mutanfälle. Und aber bevor ich auf Italien abgefahren bin, gerade so, als ich im Tessin war, habe ich gedacht, hey, komm, ist auch schön da, will ich nicht da bleiben. Was mache ich da eigentlich?
Schlau.
Aber wie du sagst, es ist wirklich halt, was ist die Alternative? Es ist ja auch nicht so, dass Kolleginnen rum sind, wo sagen, hey, easy, ich komme mit dir reisen. Und so blöd wie es klingt, mich bei einer Familie anhängen und mit denen in die Ferien gehen, da weiss ich ganz genau, und das ist nicht böse gemeint, das ist dann einfach die Situation, dass ich wahrscheinlich zu einem eher auch grösseren Teil auch Babysitting werde übernehmen, was ja lässig ist, aber es sind dann nicht die Ferien, die ich mir wünsche. Also ist die Alternative, ich gehe alleine. Und Südafrika und auch Italien, das sind schon lange auf meiner Bucketlist gestanden. Aber gerade jetzt das Jahr ist die Frage wieder, shit, was mache ich denn jetzt? Und dann ist es wirklich, gehe ich wieder alleine. Und das Schlimmste da, oder das Schlimmste, einfach das Unschönste finde ich daran, dass wenn du Sachen erlebst, dass du es niemandem kannst erzählen.
Das habe
Also
ich
gerade
auch,
nicht
das habe ich auch.
erlebst halt gerade.
Also
Nee.
erzählen kannst du es, aber du erlebst es gerade nicht, einfach mit jemand anderem gleichzeitig, oder? Das
Also
ist einfach so.
erzählen kannst du es auch nicht mehr, weil wenn du Instagram-Story machst, dann heisst es ja, ah, ich habe deine Story ja gesehen. Also das ist mir wirklich schon passiert, wenn ich gesagt habe, soll doch ein bisschen vom Reisen erzählen. Und dann ist dann so, ah, ich habe deine Story gesehen.
Ah, schön. Okay.
Ja gut,
Oh.
okay.
Das
Also
reicht.
genau, es ist jedes Mal eine Herausforderung, das ist es so. Aber ich finde es auch ganz wichtig, ich habe gerade letztens die Instagram-Story dazu gemacht, dass man eben auf den Bauch hört, wie du Katrin gesagt hast, den Kopf manchmal ausschaltet und einfach macht. Und dann ist man am Schluss ganz oft überrascht, es hat nicht so wehtun und es ist auch noch lässig gewesen.
Ja, und man hat irgendwie noch Antworten auf Fragen gefunden, wo man gar nicht gewusst hätte, dass man die Frage hatte.
Genau.
Aber ist das eine Marktlücke? Ist das etwas, ein Angebot, das fehlt? So Reisen für Singles, das gibt es ja eigentlich schon, aber es ist irgendwie dann gleich ein bisschen nicht so das, was du suchst.
Ich muss schon mir das Grinsen wirklich verkneifen, weil mir ist gerade etwas eingefallen.
Jetzt gedacht so, oh, so Single-Reisen, also so Dating, so Dating-Reisen, das wird schon irgendwie auch nicht, dass dann alle denken, vielleicht lerne ich da mich. Nein, das sind doch
Ja,
nur
und
Frauen dabei. Aha, Mensch,
dann ist es
so.
vielleicht noch eine Dating-Show. Nein, nein, es ist ja
Sorry.
so, ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch diese Option geprüft. Und anfangs 30 oder so ist das dann auch so ein Thema gewesen. Oder irgendwo um die 34, 35 herum. Und dann hat es so eine Altersklassierung gegeben. Und ich bin gerade so eigentlich auf der Mitte gewesen. Und dann habe ich so überlegt, geht man jetzt mit den Jüngeren mit oder geht man mit den Älteren mit? Oder wo passt man jetzt mehr rein? Und ich muss ehrlich sagen, ohne das wirklich böse zu meinen, aber manchmal sind Männer in meinem Alter oder älter auch schon ein bisschen langweilig. Und die Single-Reisen, ich finde, Gruppenreisen kann man mal machen, wenn die Aktivität gut ist. Zum Beispiel überlege ich für dieses Jahr einen Segeltörn machen, wo man natürlich auch einfach mit einer Gruppe mitgeht. Aber so wirklich klassische Single-Reisen, die als solches ausgeschrieben sind, hat es mir irgendwie wirklich noch nicht so gelustet. Weil ich auch das Gefühl habe, es ist dann vielleicht so ein gewisser Druck da, dass dann am Schluss jeder mit einem heimgeht.
Aha, Jesus, nein.
Oder
So habe ich
dass
es nicht
zwei
gemeint.
Frauen vielleicht den gleichen Mann lässig finden oder umgekehrt und dass es dann irgendwie so, ja, es ist dann,
Drama.
ja, eben, es ist dann vielleicht mehr so Drama und ein bisschen Jugendtreff-Erinnerungen, wo ich dann für mich gesagt habe, ah, irgendwie, dann gehe ich lieber in so Sportferien, wo alle miteinander Sport machen und wenn es jemand dabei hat, dann ist es lässig. Aber mehr eigentlich die Sache, wie jetzt wirklich Typen von Menschen, so ein bisschen, ja.
Ja. Ich habe mir eine Kollegin auch erzählt, dass sie eigentlich meistens in so Sporthotels geht und dann einfach geht Tennis spielen oder schwimmen oder was auch immer dann irgendwie ansteht. Und manchmal hat es coole Leute und manchmal nicht.
Das wäre, glaube ich, auch so ein Tipp, wenn es darum geht, grundsätzlich einfach Leute kennenzulernen. Jetzt nicht irgendwie, wenn man die grosse Liebe sucht. Halt schauen, was interessiert dich und die mit Gleichgesinnten zusammen tun, oder? Aber sei das über ein Hobby, irgendeinen Sport oder ja, es ist etwas. Und dort lernst du dann Gleichgesinnte kennen und matcht es oder matcht es nicht.
Ja, das ist mehr so mein Gedanke dann einmal. Auch mein Sport, den ich jetzt einmal gegangen, das ist so ein Bootcamp, wo ich gedacht habe, eben, zum einen, ich wohne in Zürich neue Menschen kennenlernen, ist nicht einfach, auch wenn ich schon 10 Jahre da wohne. Und deswegen wähle ich auch immer wieder so Aktivitäten aus, wo ich denke, hey, wenn man eine gemeinsame Begeisterung hat oder ein Hobby, dann hat man schon etwas, wo irgendwie connected.
Wir haben schon öfters im Podcast darüber geredet, dass Dating-Profil sich ein bisschen verändert oder dass gewisse Leute auch reinschreiben, sie seien Single oder sogar vasektomiert, was auch quasi ein Qualitätsmerkmal ist. Man weiß gerade, an was dass man dran ist. Bist du auch schon auf solche Profile gestoßen und ist das, fändest du das eine gute Idee, dass man das irgendwie institutionalisiert so quasi oder? Willst du das lieber im Gespräch erfahren, wenn du eine Person kennenlernst?
Also auf den gängigen Dating-Apps, die man heute hat, gibt man automatisch an oder gibt man eigentlich in den Grundeinstellungen an, ich habe ein Kind, ich bin offen für Kind, ich will kein Kind, ich habe schon Kind. Irgendwie, da gibt es verschiedene Staaten, die man wählen kann. Vasektomie ist nicht dabei, ist mir jetzt so auch nicht untergekommen in dem Wortlaut, aber es gibt schon immer wieder Männer, die als Status drin haben, ich möchte kein Kind und ich habe schon Kind. Und mit dem, dass sie Kinder haben, relativ offen umgehen, schon auch in den Fotos, ist ganz klar, der hat Kind, der steht zu seinem Kind. Wenn ich rein aus moralischen Gründen oder Gesichtspunkten 100 Mal besser finde, wie das alles eigentlich nicht anzugehen. Und wenn man dann irgendwann geschrieben hat miteinander und so, erst auf Nachfrage oder weil man miteinander kann, dann zugeben, ich habe Kind. Da finde ich, hat immer so einen Beigeschmack. Obwohl ich eigentlich aber auch, sagen wir mal, den Gedanken dahinter verstehe. Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch das Dating mit Kind nicht unbedingt einfach ist. Weil gerade so Frauen wie ich, weil ich bin eigentlich so eine, die mir wünschen würde, einen Mann zu finden, wo ich das alles zum ersten Mal könnte erleben könnte. Und ich dann einfach auch immer ein bisschen im Hinterkopf habe, was das bedeutet, Kind zu haben, beziehungsweise, sagen wir mal, einen Mann zu daten, der Kind hat. Und das liegt nicht einmal an den Kindern, weil ich mag Kinder grundsätzlich. Aber ich habe sehr früh Erfahrungen gemacht in meinem Umfeld, was so gescheiterte Beziehungen können anstellen mit dem Umfeld. Sagen wir die Ex-Frau, die Ex-Mann oder jetzt in meinem Fall die Ex-Frau, die vielleicht dann nicht so positiv reagiert auf die neue Beziehung von ihrem Ex-Partner oder der Vater von ihrem Kind. Und Priorität haben einfach immer Kind und irgendwo auch nachvollziehbar Mutter von diesen Kind. Und ich für mich würde mir einfach wünschen, dass ich all in bekomme, dass ich nicht vorspeise, zum Mittag, den Snack bin oder so, und dass ich wirklich das Fünfgang-Menü bekomme. Vollste Aufmerksamkeit. Das heisst nicht, ich muss ihn jeden Tag an der Backe haben. Aber nicht, dass ich, ja, jetzt habe ich Kind, auch oh, meine Ex-Frau hat angerufen, auch den Job und sonst in 3 Wochen hätten wir Zeit füreinander. Das ist ja halt, was bei mir im Kopf abgeht, wenn ich sehe, okay, ein Mann hat schon Kind. Dass ihm dann wie einfach zugute halten, dass er offen damit umgegangen ist. So ein bisschen.
Du hast ganz am Anfang vom Gespräch schon mal so ein bisschen gesagt, dass sich auch die Beziehungen, also Beziehungen zu Freunden, auch verändert haben durch halt die Elternschaft von deinen Freunden. Kannst du auch noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, was das mit dir macht oder gemacht hat, wo du so gemerkt hast, so deine Freunde werden so sesshaft, wie man so schön sagt, sie werden älter?
Also vielleicht vorweg. Ich bin mega froh, dass ich die Eigenschaft habe, dass ich mich wirklich von ganzem Herzen für andere Menschen kann freuen, auch wenn sie vielleicht gerade etwas erleben, was ich mir auch für mich gewünscht hätte. Meine beste Freundin, die hat ihren Partner vor über 10 Jahren kennengelernt beim Arbeiten. Die haben eine lässige Beziehung gehabt, sind viel gereist. Dann haben sie sich ein Haus gekauft. Dann sind die Kinder gekommen. Dann die Katze. Also wirklich bilderbuchmäßig. Und ich habe mich sehr für sie gefreut, weil ich wirklich auch finde, es ist ein lässiger Mann und sie machen es gut und wenn eine Beziehung, dann in die Richtung. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es hat mir natürlich Mühe bereitet in dem Sinn, weil ich meine Freundin, so wie ich sie kennt habe, blöd gesagt oder krass gesagt, verloren habe. Zum einen geht es manchmal tagelang, wochenlang, bis ich eine Antwort bekomme auf meine Nachrichten. Und gerade im Leben, vielleicht eben von einem Single ohne Kind, passieren halt, und vielleicht speziell auch bei mir, passieren in kurzer Zeit viele Sachen. Und bis sie dann einmal antwortet, sind schon wieder 10'000 andere Sachen passiert. Und ich habe mich dann manchmal auch wie gefühlt, als würde ich an einer Laterne meine Geschichten erzählen, weil einfach nie irgendwie eine Antwort gekommen ist. Und dann kommt dazu, vorher hat man dann, wenn man sich nicht gesehen hat, können telefonieren. Jetzt ist ja mit der Mutter mit Kind telefonieren wie mit Tourette oder einem Hundehalter, der einen Welpen hat. Also zwischendurch hörst du Kindergeschrei, was ich, wo empfindlich auf den Ohren bin, eine Herausforderung jedes Mal ist. Und es fordert einfach viel Verständnis von beiden Seiten. Es hat uns, glaube ich, auch beiden jetzt gerade in diesem speziellen Fall gut getan, dass wir mal offen darüber geredet haben. Wir haben uns auch wie gesagt und auch von ihr gehört, was sehr schön für mich war, ist, hey, ich finde es so toll, dass unsere Freundschaft eigentlich mein Mutterwerden überstanden hat oder überstanden hat, dass wir immer noch eigentlich Freundinnen sind. Weil so eine Freundschaft ist eigentlich, ja, wenn man vorher Zeit miteinander hatte, um über die eigenen Sachen zu reden, ist jetzt, wenn ich sie besuche, dann mache ich das Mittag, während der größere Sohn mir am Bein hängt. Sie hat eine Kleine und kein Gespräch wird fertig geführt, keine irgendwie Themen abgeschlossen, sondern es ist eigentlich wirklich einfach so ein Flickenteppich zwischen dem Kind und dem Haushalt und allem anderen, wo ich am Anfang schon ein bisschen zu knabbern hatte. Und auch für mich, wie mich einpendeln musste, um zu sagen, hey, das ist nicht gegen mich. Es ist wie nachvollziehbar, dass, ja, dass man seine Zeit anders muss nutzen oder eben andere Möglichkeiten hat. Und habe aber auch da für mich dann irgendwie müssen sagen, ich möchte nicht zu 1000% einfach jetzt nach ihrer Nase tanzen, vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, sondern ich muss auch darauf achten, dass ich meine Bedürfnisse irgendwo auch ihre richtig kommuniziere. Und eben, wir haben uns dann vor kurzem mal wieder getroffen und haben einfach wirklich ein Nachtessen miteinander gehabt und haben wirklich einfach Zeit gehabt füreinander und haben können quatschen. Und das ist sehr wertvoll gewesen, weil zwischendurch verliert man sich manchmal halt schon ein bisschen. Und das ist nicht einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele Freundschaften daran zerbrechen. Und ich hatte auch so Begegnungen, gehabt, wo es dann plötzlich heisst, du hast null Verständnis für mich als Mutter. Und ich kann halt nicht wie du jederzeit überall hingehen. Und ich dann auch musste sagen, stopp, ich bin bereit zum Kompromiss machen, weil ich Verständnis habe für dich als Mutter. Aber es ist so, dass meine Zeit genauso wertvoll ist wie deine. Und wenn wir am Eis abgemacht haben, es für mich nicht lässig ist, bis am 3 irgendwo zu warten, nur weil du halt jetzt noch mit deinen Kindern etwas anderes hast müssen machen. Und ich habe ja sonst nichts zu tun, also ist es ja easy, wenn du einfach 3 Stunden dort hockst und wartest. Und da habe ich wie auch müssen lernen, für mich Grenzen zu setzen, das klar kommunizieren und mich nicht schlecht dabei fühlen. Weil manchmal wird einem das schon so ein bisschen übergestülpt, habe ich das Gefühl gehabt, wo ich dann auch sagen, stopp, bist du auch noch nicht weiter.
Die unterschiedliche Wertigkeit von Zeit, wem seine Zeit ist wertvoll, das passt eigentlich gerade noch so in eine Unterhaltung, die wir hatten bei unserem Vorgespräch, Rebecca. Wir sind irgendwie plötzlich so bei einer Hierarchie, bei so einer Pyramide gelandet, sozusagen die Nahrungskette von der Beziehungsstatus, wenn man so will. Wer ist zuunterst an der Nahrungskette, wer ist zuoberst? Wir haben gesagt, du hast irgendwie vielleicht das mal aufgezeichnet, sozusagen, wer das beste Image hat oder wer da irgendwie gesellschaftlich am anerkanntesten ist. Kannst du uns da schnell alle noch mal mitnehmen?
Gerne. Ja, das ist lustig. Das ist genau eigentlich aus dem entstanden mit der Kollegin. Wir haben uns noch nicht lange kennt, aber haben uns im Fitness kennengelernt, gut verstanden. Sie schafft gerade bei mir da, wo ich wohne. Wir haben zusammen Sport gemacht und aber sie hat auch 2 Kinder. Und eben, das ist genau eigentlich die Situation gewesen, wo am Schluss sie auf mich losgegangen ist und mir genauso Sätze gesagt hat wie, du hast ja null Verständnis für Mütter, du hast keine Ahnung und eigentlich mich wirklich so klein mit Hut gemacht hat. Und ja, auch wenn ich der Meinung war, dass ich nicht Also ich bin ein Mensch, der sehr viel Verständnis für alles hat und ich hatte schon sehr früh Kolleginnen gehabt mit Kind und habe eigentlich dort immer Rücksicht genommen. Deswegen habe ich das nicht zu mir genommen, aber es hat dann den Anstoß gegeben für die Wertigkeit, weil ich schreibe ja auch einen Blog, die Mutbürgerin, und habe ich da dann gerade genommen eigentlich als Anstoß zum einen Text zu schreiben, weil ich gefunden habe, es kann doch nicht sein, dass ja, es war auch gerade eine Zeit, wo mir das Mutterthema ein bisschen auf den Keks gegangen ist, weil überall nur Mütter und Mütter sind die krassesten und eine Mutter, die arbeitet, ist noch viel krasser wie eine Mutter, die nicht arbeitet. Und alleinerziehende Mütter, die sind eigentlich die krassesten Frauen überhaupt. Das sind wie so Superwomans. Und ich bin dann so an meinem Schreibtisch gekommen und habe gedacht, also, nach was wird denn das bewertet? Und eben, wie du gesagt hast, wem seine Zeit ist denn am wertvollsten? Und wieso zum Teufel soll meine Zeit weniger wertvoll sein wie irgendjemand anderem? Und auch so ein bisschen in Kombination, ich kann das auch noch weiterspielen mit dem Beruf, wo ich auch schon Erfahrungen gemacht habe, dass es Berufe gibt, die einen Menschen wertvoller machen und nicht. Und so bin ich eigentlich dann, ja, ist mir das wie eingefallen und habe mal angefangen aufzuzeichnen und habe dann festgestellt, dass ich als kinderlose Singlefrau dann noch in dem Alter der Bodensatz bin. Und wenn es sich darum geht, zum Anpassen, dann sicher ich am ehesten, weil alle anderen haben ja noch Verpflichtungen, ich habe ja keine.
Und wer steht denn jetzt an der Spitze von deiner Pyramide?
Ist lustig, im Gespräch mit der Rahel ist so ein bisschen mein Gedanke gewesen, die Frau, die es geschafft hat, ihren Mann zufriedenzustellen und bei sich zu behalten, auch wenn das für mich so wirklich Gedankengut aus dem Mittelalter ist, gesunde Kinder hat und ihren Haushalt im Griff hat und ja, eben arbeitet oder nicht arbeitet, kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, welcher Gesellschaft, dass man fragt.
Da
Jetzt,
sind
wo
wir uns
ich
nicht
gefunden,
einig gewesen,
genau.
was ist jetzt
Und
höher gewertet, ja.
wo ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe und mir so ein bisschen meine Notizen gemacht habe, ist lustigerweise Zoberst gelandet, Singlefrauen ohne Kind. Weil da. Nein, Entschuldigung, umgekehrt. Sorry, jetzt habe ich es falsch herumgelesen.
Das wäre jetzt so, also schön gewesen, wenn jetzt
Ja, genau.
deine Konklusion da gesehen. So, eigentlich sind
Einfach die
mehr, es ist
Pyramide auf
eigentlich
den Kopf
mehr.
gestellt.
Genau.
Es bleiben verheiratete Frauen mit Kind. Aber wenn es so ein bisschen um den Hero-Touch noch geht, dann glaube ich Frauen, die Single sind, mit Kind und arbeiten.
Ich muss sie so viel müssen leisten. Ja.
Genau.
Aber der Aspekt vom Geschiedenen, das habe ich auch spannend gefunden, wo wir so geschwätzt haben darüber, wie auch eben so der Wert oder ob man es geschafft hat oder nicht. Hast du gesagt, Leute, die mal geheiratet sind und geschieden sind, die sind eigentlich feiner aus. Und die haben ja bewiesen an der Gesellschaft, dass sie es ja können. Oder sie sind normal, sie haben irgendjemanden können binden mal für eine Saison, vielleicht nur für eine Woche, als sie geheiratet waren. Aber sie sind geheiratet, oder sie können sagen, ich bin feiner aus, oder?
Ja, ich habe mir eben im Vorfeld jetzt auch noch mal Gedanken gemacht zu dem Thema geschieden sein. Also für mich ist es jetzt, ich habe dann wie gefunden, geschieden sein ist eigentlich wie Single sein. Weil, ja, der Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, der ist mehr ein bisschen daraus rausgekommen, aus dem Gedankengang und aus unserem Gespräch, dass ich jetzt mit 37, 3 Viertel so vielleicht als gescheiterte Persönlichkeit in der Gesellschaft angeschaut wird. Wenn ich dann aber die Alternative oder nennen wir es Pendant dazu anschaue und sage, eben so Anfangs 20 hat sich das Pärchen kennengelernt, haben geheiratet, Kind bekommen und jetzt Ende 20 merken sie, boah, da ist aber gar nicht das Richtige da. Und dann hast du eigentlich zwei alleinerziehende Menschen, wo dann wieder münd ins Datingleben starten, vielleicht der ein oder andere Knacks mitgenommen haben und eben de facto Kind im Rucksack haben. Und was ist jetzt besser? Die 37-jährige Singlefrau, wo sich in den letzten Jahren mit sich selbst auseinandergesetzt hat und sich bereit fühlt, für die Gesellschaft ihren Teil dazu beizutragen und zufrieden und happy mit ihrem Leben ist und nicht durch die Weltgeschichte läuft und alle meine Probleme auf mein Umfeld abwälzen, oder jetzt eben die zwei, die jetzt Single sind, vielleicht mit ganz vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, vor allem persönlich, psychisch oder wie auch immer. so als Momentaufnahme. Es ist mehr so der Gedanke dahinter gewesen. Und ich weiß aber auch, dass für manche Leute geschieden der Status sehr schlimm ist und das als Versagen angeschaut
Ja,
wird.
als
Und
Schmach, ja. Ja, wir haben
genau.
versagt,
Und
wir haben es nicht geschafft. Ja. Also, aber es kann definitiv auch eine Niederlage sein für einen persönlich. Ja.
genau. Und ich muss sagen, ich finde es aber stärker, wenn man den Mut hat, zu sagen, hey, es funktioniert nicht, wir trennen uns. Und ich sage zum Spaß eigentlich immer noch gern, wenn sich all die beschissenen Beziehungen würden trennen, dann hätten alle mal eine Chance, zum den richtigen Partner zu finden. Dann wären wieder mehr auf dem Markt.
Mich würde noch wundern, was hat dir die Pyramide jetzt gelehrt? Oder hast du irgendeine Erkenntnis daraus gezogen? So wie du erzählt hast, eben, die Kategorien sind ja nicht so mega trennscharf. Sie wechseln auch je nach Perspektive irgendwie wieder die Stufe. Und schlussendlich wetten wir ja eigentlich gern, dass es nicht eine Pyramide gibt, sondern einfach einen grossen Topf. Was hast du daraus herausgenommen?
Ich muss ehrlich sagen, für mich ist wie ganz klar rausgekommen und ich bin davon fest überzeugt, dass es grundsätzlich in erster Linie wichtig ist, dass wir probieren, gute Menschen zu sein. Und wie man etwas bewertet, ist ein persönliches Thema, ist eine Perspektivenfrage. Auch meine persönliche Meinung über etwas kann sich irgendwann verändern. Und ich habe einfach das Gefühl, mir hat so viele Jahre, und ich rede von Jahrzehnten oder Jahrhunderten, sich so Mühe gegeben, so viel exkludieren, dass man die letzten Jahre so viel Zeit muss verbringen muss, um alles wieder inkludieren, was meiner Meinung nach irgendwie irgendetwas schiefgelaufen ist, weil wir sind alle gleichwertig. Und die Bewertung von Menschen, eben, die kann man in jegliche Beziehungen hineinnehmen. Ich habe die Bewertung gespürt, als ich arbeitslos war. Ich habe die Bewertung gespürt, als ich in einer psychiatrischen Klinik war. Bewertungen hat man eigentlich immer wieder zu tun, ob es jetzt eben um unser Thema geht oder auch um ganz andere Themen. Und deswegen das Bedürfnis nach Wertung ist für mich grundsätzlich eher ein Trigger-Thema, wo ich einfach auch immer wieder probiere, sagen, mit dem Einzigen, wo wir uns vergleichen sollten, ist mit uns selber, wie ich gestern, vorgestern war und wo ich hin möchte und mit niemandem sonst. Und eben für den einen, und das ist auch ein Thema bei mir mit dem Mut, für den einen ist Mut eben als Gast in so einem Podcast dabei sein, für den anderen ist es mutig, beim Nachbarn klopfen und fragen, ob er ein paar Eier für mich hat. Also es ist wirklich sehr individuell und mit Großzügigkeit und einfach auch Offenheit hätte man das alles nicht nötig.
Und die Kategorien sind jetzt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch rechte Äußerlichkeiten angemacht, oder? So Single, verheiratet, Ring am Finger, Kind an der Hand oder nicht. Und da könnte man sich ja auch noch andere Kategorien vorstellen. Aber ja, du hast vorher kurz angesprochen, was ist Mut für den einen und für den anderen. Du hast einen Blog, der heißt «Die Mutbürgerin», ins Leben gerufen. Was ist für dich Mut?
Ja, gestern habe ich mich nochmal angesetzt und mich nochmal mit dem auseinandergesetzt, weil der Blog bzw. der Name «Die Mutbürgerin» ist eigentlich daraus heraus entstanden, weil ich habe auf einer Bank gearbeitet und dort ist mir wieder mal klar geworden oder sehr klar auch gespiegelt worden, wir möchten gerne nur die positiven Sachen hören und sehen. Und ich bin ein Mensch, ich habe null Problem, auch negative Sachen anzusprechen und vielleicht auch Fehler aufzudecken, aber immer mit der Intention, nur so können wir uns verbessern und verändern. Und für mich ist das etwas sehr Natürliches gewesen, Sachen auszusprechen, wo sich andere nicht getrauen. Und ich habe dann wie gemerkt, dass aber vom Aussen dann eigentlich mir gespiegelt wird, wow, du bist aber mega mutig, dass jetzt du das sagst. Und daraus heraus den Mut haben, eigentlich auch Sachen anzusprechen, die negativ sind. Das ist wie so die Ursprungsidee. Zum Thema Mut würde ich aber sagen, dass ich mutig finde, wenn man immer wieder aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das ist sehr etwas Persönliches, oder? Das kann nur jeder für sich entscheiden. Und Mut für mich ist, immer wieder Neues ausprobieren. Auch wenn man nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, den Mut zum Sagen, ja, das ist jetzt nicht immer so. Ich gehe mutig durchs Leben und lasse mich eigentlich nicht von Vergangenem immer so beeinflussen. Mut kann im kleinen Alltag sein. Das ist auch bei mir so. Wenn ich denke, ah, soll ich jetzt dieser Frau sagen, dass sie wunderschöne Haare hat, oder kommt es blöd? Und dann den mutigen Schritt machen. Andererseits aber auch riesengroße Sachen, wie einfach, so blöd es tönt, mutig jetzt, das Jahr, mein Leben in die Hand nehmen und es effektiv so gestalten, wie ich das möchte, ohne Angst zu haben. So, ja.
Hast du Vorbilder?
Nicht in Personas. Also, ich könnte dir jetzt nicht eine Person mit dem Namen sagen, wo mein Vorbild ist. Ich bewundere aber Menschen, wo, sage ich mal, auf Deutsch gesagt, viel Scheiße erlebt haben und trotzdem gute Menschen geblieben sind und gut tun. Momentan habe ich das Gefühl, mir begegnen viele Menschen, wo die Ausrede für ihr Verhalten ist ihre Kindheit oder dass sie scheiße behandelt worden sind oder sie haben ADHS oder sonst irgendetwas. Und Menschen, wo wirklich sagen, ja, hey, ich habe viel Schlechtes erlebt, aber das diktiert nicht mein Leben oder das gibt mir nicht Berechtigung, zu mich wie ein Arschloch zu verhalten in meinem Leben. Das sind so die Menschen, die ich anschaue. Wenn du den Namen möchtest hören, dann könnte ich dir Bertrand Piccard sagen. Das ist für mich ein Mensch, den ich sehr bewundere, weil er einfach Sachen macht, wo sich vorher niemand getraut hat, Sachen macht, wo alle sagen, hey, das ist gar nichts. Aber jetzt vielleicht ein jüngeres Beispiel, Lindsay Vonn, wo wieder möchte Skifahren möchte. Wo ich erschreckt darüber war, wie viele Leute sich getrauen, jetzt mal darüber zu verreissen, was sie dazu bewogen hat oder wie dur das sie ist. Wo ich muss sagen, hey, egal aus welchen Gründen dass sie es macht, es ist so mutig, dass sie es macht und dass sie auf all die Meinungen nicht hört, sondern nur auf sich selber. Und das, ja, da habe ich jetzt gerade auch Gänsehaut, weil das finde ich mutig, einfach zu sich selber stehen und rausgehen, egal was rundherum als Feedback kommt, der Mut, sich selber zu sein und so zu machen, wie man es möchte.
Das ist echt der perfekte Schlusssatz. Und hättest du noch irgendeine Ergänzung noch zu unserem Gespräch, noch, Rebecca? Hast du gerade durch den Kopf gedacht? Hat
Ja,
Katrin, hast du noch eine
ich möchte noch
Nachfrage?
kurz wissen, hast du eine Mut-Bucketlist für das Jahr jetzt?
Immer wieder, wenn ich habe, so wirklich physisch ist es Mutglas.
Ein
Das,
Mutglas.
genau, das ist so ein Einmachglas, wo ich probiere, möglichst regelmäßig, wenn ich etwas wieder gemacht habe, was für mich Überwindung gebraucht hat, dass ich das auf ein Zettel schreibe, zusammenfalte, in das Glas hinein tue und Ende Jahr mache ich dann einmal das Glas aus und auf und lese dann einmal, wann ich alles geschafft habe.
Oh,
Weil unser
mega
menschliches Hirn ist ja so durch, dass
ja.
wir all die Sachen, die wir geleistet haben, so schnell vergessen und ja, dann eigentlich nur am Negativen hängen bleiben. Und das habe ich auf jeden Fall. Aber ich bin auch ein Listenschreiber. Ich habe gerne Listen, wenn ich alles noch machen möchte. Und ich habe ein Büchlein, Bucketlist und so. Aber ganz konkret für das Jahr habe ich mir Traunächte auch zu Herzen genommen. Die findet ja immer zwischen Weihnachten und Neujahr statt, wo man Wünsche aufschreibt und dann eigentlich verbrennt. Also das ist wie so ein bisschen meine Bucketlist, die ich dem Universum übergeben habe. Und aus diesen 12 Wünschen bleibt immer einer übrig, der 13., wo ich persönlich mich darum kümmere. Und es ist übrig geblieben, das Thema Hund, einen eigenen Hund haben. Also das ist so,
Da
ja,
kommt es
etwas
jetzt, die
vom Größten.
Hundethematik. Nach
Genau.
dem kleinen Rant eigentlich so ein bisschen, oder nach dem kleinen
Und
Sidekick
dann
da
wird es ja noch schlimmer, oder? Eine
gegenüber.
Singlefrau ohne Kind mit Hund.
Ja, du bist ein Hund.
Ja,
Du
du
hättest
bist ein
gerne einen Hund.
Hundeersatz.
Ja, einen Hund. Was für einen? Was findest du
Es wird höchstwahrscheinlich, wenn ich kann wählen,
für.
ich kann mir auch vorstellen, das Leben wählt, grundsätzlich ein schwarzer Labrador, ein Weibli, weil das ist mein erster Hund gewesen. Und sie hat mir, sie ist wie meine Seele verwandt gewesen und wo sie gestorben ist, habe ich nicht gedacht, dass mein Leben weitergehen
Ah, oh,
kann.
du
Auch
bist mit
wenn
Hunger
es.
aufgewachsen in dem Fall. Mit Hunger. Okay. Oh, mega schön. Ein Hunger. So gut. Das Glas, das Mutglas, mega. Ich glaube, das fange ich
Finde
jetzt auch
super
gerade an.
Tipp.
Das ist für mein Hirn sehr, 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 sehr wichtig. Dass und dass man das dann auch nachlesen kann, was habe ich alles Mutiges gemacht. So gut. Best Tipp ever, das Mutglas.
Gut, ja,
So gut.
absolut.
Sehr gut. Katrin, dann können wir das anfangen. Dann können wir irgendwie, entweder Ende Jahr machen wir mal das Glas auf und nachher gibt es
Ja, genau.
grosses
Das,
Reveal.
genau. Gute
Ja, und
Idee
es
für
ist
eine
auch immer ein schönes
Bonus-Episode.
Thema oder ein schönes Gesprächsthema einmal, weil eben Rahel ist ja so lieb gewesen und hat mir schon ein Interview gegeben zum Thema Mut. Und in diesen Interviews, die ich manchmal mache zum Thema Mut mit Menschen, was dort einmal zum Thema Mut rauskommt, ist so faszinierend, wie unterschiedlich Menschen Mut sehen, benennen oder was für sie Mut bedeutet. Und da kann man vorstellen, wenn ihr das miteinander macht, dass es auch spannend ist, oder was für die eine oder für die andere Mut bedeutet. Und ja, ich habe auch eine Kollegin, die sagt immer, gibt es für dich irgendetwas, was du nicht machst? Du hast doch, also du bist ja immer, du gehst ja immer über deine Komfortzone aus. Wo ich gesagt habe, ja, ich denke das Gleiche von dir.
Ja,
Also.
das ist doch so. Genau der.
Cool. Ja.
So gut.
Sehr cool. Ja.
Hey, finden wir einen Schlusspunkt, was meinst du, Rebecca?
Absolut, für mich passt.
Super. Hey, merci vielmal. Bist du heute unser Gast gesehen, Rebecca, unsere Gästin bei
Danke euch
Expectations?
vielmals. Und ich finde es ganz wichtig, dass ihr das Thema aufnehmt und sichtbar macht. Und ist auch für mich jetzt spannend gewesen, durch das, dass ich als Gast bei euch eingeladen war, was für Gespräche in meinem Umfeld sich ergeben haben. Und das ist wirklich lässig gewesen, weil das ein Thema ist, wo die Leute beschäftigt, aber immer noch viel zu wenig darüber geredet wird. Und ja, also danke für eure Arbeit, das finde ich ganz lässig.
Ja, danke,
Merci.
dass du darüber redest und offen darüber redest.
Expectations ist ein unabhängiger Podcast, der von A bis Z von uns produziert wird, mit viel Herzblut und Freizeit. Wenn ihr das, was wir machen, gut findet, wir freuen uns über jede finanzielle Unterstützung. Merci an dieser Stelle für eure grosszügigen Unterstützungen. Mehr Infos dazu, wie dass ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Webseite expectations.ch.
Und ja, merci vielmals fürs heute dabei sein. Empfehlt unseren Podcast sehr gerne weiter. Gebt ihm auch ein paar Sternchen in eurer Podcast-App vom Vertrauen. Das hilft uns dabei, dass auch andere Leute unseren Podcast finden, dass wir einfach ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Merci vielmals für das und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.